Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Das Christentum ist bekanntlich eine alte Religion. Vor 1700 Jahren wurde sie unter den Römern erlaubt und gewann mehr und mehr an Gewicht, bis sie sogar zur Staatsreligion wurde. Von dieser Epoche kann eine besondere Schriftensammlung an der Uni Trier Zeugnis ablegen. Es geht um den Stoff einer Pflanze, nämlich Papyrus. Und auf diesem antiken Papier haben Trierer Wissenschaftler die Geschichte eines christlichen Mönchs dieser frühen Epoche entziffern können.
Ja, und wir sind zu Besuch hier an der Uni Trier im Bereich Altertumswissenschaften im Büro von Juniorprofessor Patrick Reinhardt. Der ist vielleicht dem einen oder anderen Leser von uns noch bekannt, denn wir haben uns ja mal über Gamburio unterhalten aus Bitburg, einem antiken Landvillenbesitzer und seiner damaligen Spende. Und da war halt unser heutiger Experte auch damals zu Gast und hat uns damals viel erzählt. Heute aber geht's um was anderes. Lieber Herr Reinhardt, vielen Dank, dass wir hier sein können.
Ja, hallo zusammen. Also ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und freue mich sehr auf das Gespräch über dieses sehr, sehr spannende Thema.
Ja, um mal direkt mal anzufangen, was ist denn eigentlich Papyrus?
Ja, eigentlich ist Papyrus zunächst mal eine Pflanze, ein Staudengewächs, das im antiken Ägypten weit verbreitet war, vor allen Dingen im nördlichen Ägypten, im Nildelta, wo es sehr, sehr feucht war, sehr reichhaltig angebaut und gewachsen ist. Und man kann aus den Stängeln dieser Pflanzen eigentlich Blätter herstellen, die dann zu Papyrusrollen zusammengeklebt worden sind. Und das war der wichtigste Beschreibstoff der antiken Welt.
Und was war damals so praktisch am Papyrus? Es gab ja mal jetzt auch Wachs- oder Steintafeln.
Praktisch war zunächst mal, dass man da viel leichter und viel mehr Text aufschreiben konnte. Steintafeln ist natürlich sehr, sehr schwierig, wird ja eigentlich nicht beschrieben, sondern gemeißelt. Und Wachstafeln, da ist natürlich der Platz, den man beschreiben kann, deutlich begrenzter. Und Papyrus ist auch haltbarer letztlich, wenn man lange Texte, etwa literarische Werke aufschreiben wollte, aber auch für den juristischen oder wirtschaftlichen Schriftverkehr ist der Papyrus dann leichter zu handeln, dauerhafter einsetzbar und bietet viel mehr Platz.
Wie muss man sich das damals dann vorgestellt haben? Das Papyrus, wurde das so verwendet wie heute ein Buch? Ich schlage das einfach dann so auf oder war das ganz anders?
Unsere Buchform, wenn wir in der Antike vom sogenannten Kodex sprechen, das ist etwas, was im Laufe der römischen Kaiserzeit dann aufkommt, aber verbreiteter war zunächst mal über Jahrhunderte die Anfertigung von Papyrusrollen. Man hat also aus den Staudengewächsen Papyrusblätter hergestellt und die wurden aneinander geklebt zu langen Rollen. Man kann sagen, so im Schnitt vielleicht so 20 Blätter, damit die Rollen auch handelbar waren und man konnte also immer auf- und zurollen. Und der Kodex ist dann eben dieses blätterbare, beschriebene Medium, etwas, das dann erst im Laufe der Jahrhunderte aufkommt. Man kann sagen, so ab dem 3., 4. Jahrhundert.
Und damit hat man dann Romane verfasst oder was hat man dann mit diesem Stoff gemacht?
Das wurde für alles Mögliche verwendet. Also wir kennen ja zum Beispiel alle große Werke aus der Antike, wie etwa die Schriften von Historikern wie Herodot oder die Reden von Cicero oder die berühmten Epen eines Vergil oder eines Homer. Das wurde natürlich auf Papyrus aufgeschrieben und auch immer wieder kopiert, wurden auch in der Schule eingesetzt und so weiter. Aber auch im Alltagsverkehr, Privatbriefe, Rechnungen, Inventarlisten, Pachtverträge, jede Form von juristischer Korrespondenz, juristischer Dokumentation findet sich auf den Texten, sodass es wirklich ein ganz, ganz verbreitetes Medium war, wirklich das wichtigste Medium für Schrift in der Antike.
Und wie kommt es, dass wir jetzt hier an der Uni Trier uns mit diesem Thema beschäftigen? Ich habe ja gerade schon erwähnt, es gibt hier eine Sammlung, aber die Antike ist ja 2000 Jahre her.
Ja, Papyrus hat sich leider nicht überall in der antiken Welt gleichermaßen erhalten. Wir wissen zwar, dass es doch flächendeckend in der antiken Welt genutzt worden ist. Sein Hauptanbaugebiet war Ägypten und auch die Papyrusherstellung zum Schreibmaterial wurde hauptsächlich, also eigentlich fast alleinig in Ägypten hergestellt und von dort wurde es importiert. Leider kann es sich aber etwa in einem feuchten Boden überhaupt nicht erhalten. Es ist so, dass wir Papyrus immer da finden, wo wir über lange Zeit klimatisch sehr trockene und sehr warme Bedingungen haben. Also Ägypten ist ein Paradebeispiel, aber auch an der Levante, im heutigen Israel, im heutigen saudi-arabischen Raum, da finden wir Papyri in Ausgrabungen, da kann es sich erhalten. Wir wissen, dass auch in Trier viel Papyrus in der Antike vorhanden gewesen sein muss. Wir sehen es auf Grabdenkmälern dargestellt, aber es hat sich hier leider im Boden nicht erhalten.
Aber Sie haben ja jetzt hier was vorliegen. Sie haben uns gerade hier was rausgesucht. Es ist allerdings hinter Glas verborgen, wie ich ja gerade sehe.
Ja, hinter Plexiglas, genau. Die Papyri der Trierer Sammlung kommen also nicht aus Trier. Sie kommen auch aus Ägypten und sind hier im Zuge von Forschungsprojekten seit den 1970er Jahren dann in die Sammlung gekommen und wurden dann hier nach und nach erforscht, wobei wir noch nicht alle Texte hier entziffert und gleichermaßen erforscht haben, weil das Entziffern und das Rekonstruieren von fragmentarischen Texten mitunter ein sehr komplizierter und langwieriger Prozess ist.
Jetzt sehen die beiden Stücke ja ein bisschen zerflattert aus, sehen wirklich sehr, sehr alt aus. Was steht denn da jetzt drauf?
Also es sind beides Texte, bei denen wir sagen müssen, ja, die sehen zerflattert aus, zumindest dieser eine Text, den Herr Castro gerade in Händen hat, aber sie sind eigentlich sehr gut erhalten. Wir haben doch einen sehr vollständigen Text, wir sehen, dass die Zeilen rechts und links komplett erhalten sind. In diesem Fall bricht unten dann mal ein Stück des Textes weg, aber wir sehen, dass auch vom Format her der Text relativ vollständig erhalten ist. Hier unten fehlt wahrscheinlich nur der Abschiedsgruß. Was da draufsteht, ist sehr, sehr interessant. Es handelt sich jeweils um Privatbriefe, die an einen Mönch namens Neferos in Ägypten adressiert waren.
Über den werden wir uns ja gleich unterhalten, Neferos. Ich bin ja sehr gespannt. Wir hatten ja im Vorfeld des Gesprächs schon ein bisschen uns darüber unterhalten. Da sind lauter exotisch klingende Namen gefallen. Und wenn ich mir hier auch nochmal dieses Papyrus anschaue, Papyrus, ne, nicht Papyri, ne?
Papyri ist der Plural. Papyrus ist
das, ja. Genau, also ein Papyrus ist also hier schon braun. Waren die eigentlich im Original auch schon so bräunlich?
Oder? Das kommt ein bisschen auf die Überlieferungssituation an. Die sind wahrscheinlich etwas nachgedunkelt, aber sind an sich sehr gut erhalten. Die Tinte, die wird in etwa die gleiche, klar erkennbare Farbe gehabt haben wir auch jetzt,
ja. Aber ein Großteil der Papyri hier in der Uni Trier stammt ja aus Ägypten. Wie kamen die denn überhaupt hierhin?
Nachdem Papyrus dann als Kulturgut der Antike erkannt worden ist, schon bei der großen Ägypten-Expedition von Napoleon wurde Papyrus, auch griechischsprachiger Papyrus, gesichtet, hat aber damals nicht so das große Interesse zunächst mal gefunden. Und es waren dann Ausgrabungen, aber auch eine Distribution mit dem Kunsthandel im späten 19., frühen 20. Jahrhundert, der dazu geführt hat, dass viele Sammlungen in Europa, Bibliotheken und Museen Papyrus erworben haben. Darüber kamen die Texte dann ab dem späten 1970er Jahren in die Trierer Sammlung und wurden dann im Zuge von Forschungsprojekten eben hier in die Universität und damit in die Universitätsbibliothek überführt.
Was ist das älteste Papyrusstück, was Sie hier liegen haben?
Wir haben unsere ältesten Texte wohl aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Das sind griechisch beschriebene Texte. Wir haben auch in der Mehrheit griechische Texte, wenige Texte auch in hieratischer Sprache und in demotischer Sprache, also weitere ägyptische Kultursprachen, die aber nicht älter sind als das 3. Jahrhundert vor Christus. Unser zweiter großer Sammlungsschwerpunkt sind dann griechisch-koptische Texte ab dem 4. Jahrhundert nach Christus.
Ich wollte gerade sagen, ich gucke mir gerade hier das Papyrus an, das sieht erstens nicht aus wie Latein, aber zweitens finde ich es ja wirklich super spannend, dass hier jemand vor 1700 Jahren das hier wirklich niedergeschrieben hat. Mit was eigentlich? Einer Feder in Tinte getunkt? Oder?
Das ist mit so einem Kalamus, mit so einem kleinen Schilfrohr. Mit dem konnte man die Tinte dann aufnehmen und auftragen. Und was Sie ansprechen, ja, das ist auch das, was immer wieder aufs Neue faszinierend ist. Das, was wir hier in Händen halten, ist etwas, was antike Menschen so geschrieben haben. Und das war natürlich nicht für uns bestimmt. Ja, er hat also nicht uns als Adressaten oder auch irgendeine Öffentlichkeit in Erinnerung gehabt, sondern das, was wir in Händen halten, ist der Blick auf ein Alltagsdokument. Es ging um Kommunikation zwischen antiken Menschen und das ist sowas wie wir heute Briefe schreiben. Das ist auch eben für einen kleinen Adressatenkreis bestimmt und dementsprechend sind auch die Inhalte ja sehr, sehr individuell.
Wenn das jetzt nicht so geschützt wäre in unseren Breiten, wie lange würde sich denn dieses Papyrus denn hier an der frischen Luft sozusagen halten?
An der frischen Luft wahrscheinlich schon viele, viele Jahre. Das Problem ist ja, dass das Material sich im Boden erhalten muss. Und das ist etwas, was wir übrigens im Sommersemester in einem sehr praktischen Kurs hier testen wollen. Wir wollen Papyrus, den wir modern herstellen, mit der modernen Papyruspflanze hier vergraben und dann regelmäßig mal gucken, wie sich der dann verändert. Man muss davon ausgehen, dass der nach wenigen Jahren wahrscheinlich zumindest teilweise vermodert wäre und relativ schnell sich auflösen würde.
Ja. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, das ist jetzt nicht Latein, was hier offensichtlich verwendet worden ist. Ich kann es auch nicht entziffern. Das können Sie
griechisch.
Das lesen?
Das ist griechisch, ja.
Was steht
das
denn
ist,
da?
Das ist griechisch. Also hier oben steht zum Beispiel, dass dieser Brief an Neferos, und da steht Nefero dann im Dativ Singular, an wen ist es adressiert, an Neferos. Und dann steht, dass der Brief von einem Herrn namens Paulus stammt. Das ist der Name des Absenders, der dann folgt.
Bevor wir jetzt auf diesen Neferos eingehen und dem, was über ihn geschrieben wurde und was über ihn überhaupt bekannt ist, ich glaube, so viel können wir schon verraten. Er ist aus Ägypten. Ja. Er ist ein Christ vor 1700 Jahren, also zu einem Zeitalter, als das Christentum gerade legalisiert worden ist, Stichwort Konstantin, der Große, damals Kaiser im Westen des Römischen Reiches, der ja halt eben das Christentum hat legalisieren lassen mit seinem Mitkompagnon und Kaiser im Osten, der hier in Trier residiert hat. Das ist also frühestes Urchristentum sozusagen. Was ist denn überhaupt da bekannt aus dieser Epoche? Was sind das für Christen? Wie bewegen die sich? Wie versammeln die sich? Gibt es da große Strömungen? Gibt es da schon Papst?
Also es gibt natürlich auch schon eine Institution, die wir als Papsttum bezeichnen. Bei frühen Christen muss man natürlich immer differenzieren. Wir haben natürlich auch schon vor dem Toleranzedikt und vor der Christianisierung oder der sogenannten konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert vor Christus auch schon christliche Gemeinden, auch schon christliche Ämter und natürlich auch schon so etwas, was wir heute Kirche nennen. Aber die Situation verändert sich natürlich dadurch, dass das Christentum dann zu einer erlaubten Religion, zu einer Religio Licita wird, verändert sich natürlich die Situation. Und da ist unser Nephoros-Archiv eben unheimlich spannend, weil dieses Archiv in eine Zeit datiert, das kommt so in die Mitte des 4. Jahrhunderts, vielleicht von den Handschriften so in die 360er Jahre, nach dem, was in manchen Briefen drinsteht, könnte man aber auch überlegen, dass da Personen uns in den Briefen entgegentreten, die eben doch diesen Übergang von einer verfolgten oder nicht geduldeten Religion zu einer erlaubten Religion ganz bewusst erlebt haben. Wir sind also so in der ersten Generation, nachdem das Christentum erlaubt wurde. Das macht die Briefe natürlich besonders spannend und das ganze Archiv besonders bedeutsam.
Und die Christen waren jetzt legalisiert, das heißt, sie durften ihren Glauben frei ausüben, haben ja auch immer mehr an Einfluss gewonnen. Am Ende ist ja dann das Christentum ja auch Staatsreligion geworden. Aber die waren sich auch nicht immer einig, oder? In dem, wie man quasi jetzt diesen Glauben leben muss oder zum Beispiel, wie die Stellung von Jesus ist.
Ja, definitiv. Also die Interpretation der Person Jesu und auch die Definition des christlichen Gottesbegriffes ist natürlich ein heikles Thema in der christlichen Kirche von jeher gewesen. Und man könnte ja jetzt mutmaßen, dass dann dieser Status einer erlaubten Religion da zu einer gewissen Konvention dann geführt hat und auch ein gewisser friedfertiges Miteinander. Man könnte fast polemisch sagen, das Gegenteil war dann der Fall, weil die Konflikte brachen dann erst recht offen aus, theologischer und dogmatischer Art. Und da gibt es auch eine Verbindung zu unserem Archiv, weil wir gute Hinweise in unseren Archivtexten haben, dass es sich bei den Christen um Nephoros, um sogenannte Militianer gehandelt hat.
Militianer?
Militianer, ja. Der Name leitet sich ab von einem Bischof einer ägyptischen Stadt namens Lykopolis. Der Bischof hat den Namen Militos. Und er lebte in der Zeit der diokletianischen Christenverfolgung, die letzten Verfolgungen, bevor dann das Toleranzedikt eben das beendet hat und diesen neuen Zustand herbeigeführt hat. Und Melitos hat damals gewisserweise davon profitiert, könnte man heute sagen, dass Petrus der Erste, der damalige Patriarch von Alexandria, im Zuge der diokletianischen Christenverfolgung sein Amt aufgegeben hat. Und Melitos dann diese Lücke füllt. 306 nach Christus kommt aber Petrus der Erste zurück und fordert sein Amt wieder ein, was zum Konflikt mit Melitos führt, der eine viel vehementere Haltung und sehr energisch gegen die sogenannten Lapsi, die Gefallenen, die also unter dem Druck der Verfolgung, unter der Gefahr für Körper und Seele sozusagen, dann dem Glauben doch nicht ganz so treu blieben, sondern lieber sich dann vom Glauben entfernt haben, um nicht in Konflikt mit der römischen Obrigkeit zu kommen.
Aber der Melitos, der blieb standhaft sozusagen?
Melitos blieb standhaft oder stur, könnte man auch sagen, das ist die Frage der Perspektive. Mhm. Und forderte danach eben eine ganz rigorose Haltung gegenüber den Lapsi. Vor allen Dingen, dass die dann in gewisser Weise auch in der Kirche Einfluss haben sollten. Mhm. Das war etwas, was er in dieser Form wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen konnte.
Ja, und in diesem Streit um die Ausrichtung dieses frühen Christentums, da streiten sich auch verschiedene Persönlichkeiten. Da gerät ja unter anderem ja auch ein Trierer Christ damit in den Konflikt, der Paulinus von Trier.
Ja, Paulinus, der dann in die heutige Türkei eben verbannt wird und später einem Sarg wieder überführt wird und so eben zurückkommt nach Trier. Und es ist eines der Beispiele, wie sehr diese Streitigkeiten innerhalb der Christenheit eben dazu geführt haben, dass dann auch christliche Würdenträger quer durch das Römische Reich verbannt wurden, dass man sie isoliert hat und vielleicht sogar gezielt versucht hat, sie in Ecken zu schicken, wo sie eben nicht mehr so einflussreich waren, wo vielleicht allein schon die Sprachgrenze für jemand, der aus dem Westen kommt und dann vielleicht im Griechischen oder in anderen Sprachen, die in östlichen Provinzen verbreitet sind, dann sich einfach gar nicht mehr so gut verständigen kann. Das hat vielleicht auch eine ganz praktische Seite, dass die Leute dann ans andere Ecke der römischen Welt geschickt werden. Da ist Paulinus, der dann als Leiche wieder zurückkommt nach Trier, ein schönes Beispiel.
Und in dieser Zeit hat auch unser Mönch, der Nephoros, gelebt. Was wissen wir denn über ihn und woher überhaupt?
Wir haben leider die Situation, dass wir Nepheros wirklich nur aus diesen Papyri kennen. Wir haben keine andere Quellenerwähnung, die wir mit Nepheros in Verbindung bringen können. Wir wissen, dass er in diesem Kloster in Hathor in Ägypten, es liegt in einem Verwaltungsbezirk, der den Namen Herakleopolitis lebte. Das Kloster lag am Osthang des Nils. Und dort hat er zunächst mal als Mönch in diesem Kloster gewirkt, macht aber eine gewisse Karriere in diesem Kloster und steigt dann in eine leitende Funktion auf. Und was wir auch wissen, ist, dass Leute in ihren Briefen ihm attestieren, dass er, wenn sie krank sind, durch seine Gebete eben doch eine gewisse Heilkraft entfachen kann. Selbst wenn man also hunderte Kilometer weit weg wohnt, etwa sich in Alexandria mindestens 10, 15 Tagesreisen entfernt aufhält, schreibt man ihn an und bittet, dass er also für die kranken Leute betet, weil man sich davon Linderung der Krankheit erwartet.
Wo genau hat er denn gelebt damals in Ägypten?
Das ist das heutige Mittelägypten. Ja, der Herakleopolitis liegt natürlich nah am Nil, aber es ist eine Region, die jetzt nicht durch große Metropolen geprägt ist. Und er wohnt im Herakleopolitis in einem Ort, der immer Hathor genannt wird und auch mal Fator genannt wird. Das kann man mit einer ägyptischen Gottheit Hathor in Verbindung bringen. Und es könnte gut sein, dass dieses Kloster eben einen alten vorchristlichen Tempel überprägt hat, was wir ja vielerorts kennen, dass Gebäude oder Komplexe dann eben durch christliche Institutionen überprägt werden, um diese Orte auch in gewisser Weise eben ja zu christianisieren, symbolisch. Da muss er gelebt haben. Wie genau seine Wohnverhältnisse waren, das wissen wir nicht genau. Was man allerdings feststellen kann, ist, dass von diesem Kloster kleinere Dörfer im Umland betreut worden sind, die teilweise auf Inseln lagen. Also sie sind dann mit den Schiffen auf dem Nil zu ihren Gemeinden gefahren.
Vielleicht müssen wir da mal kurz vielleicht bemerken, denn heutzutage ist Ägypten ein Land, was eine muslimische Bevölkerung hat, aber die setzt ja erst im 7. Jahrhundert ein, die Islamisierung. Und damals ist es eines der ersten Länder gewesen, die ja quasi in Anführungszeichen christianisiert worden sind. Die hatten ja damals einen weitaus stärkeren Anteil an Christen im Römischen Reich als hier im Westen, in Trier zum Beispiel.
Ja, man kann das nicht sehr, sehr gut quantifizieren, aber tendenziell ist der griechischsprachige Osten sehr viel stärker und früher mit großen Gemeinden versehen, als das im lateinischen Westen der Fall ist. Das sieht man. Auch die theologischen Konflikte, die Sie eben schon angesprochen haben, die sind im Osten viel stärker als im Westen. Im Westen hat man sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken darum gemacht, ob jetzt Jesus und Gott ein und dieselbe Natur haben oder ob man Maria einfach als Mutter Gottes oder ob sie doch einen Menschen geboren hat. Das sind alles theologische Diskurse, die vielleicht ein bisschen an die stärker auch philosophisch geprägte Prägung im Osten anknüpfen und in gewisser Weise da auf eine Öffentlichkeit treffen, die sich lieber mit solch abstrakten Themen dann beschäftigt hat. Das ist doch auffällig, dass das im Osten stärker der Fall war. Es geht vielleicht damit einher, dass der Osten vielleicht auch im Vergleich zum Westen ein Ticken stärker auch literarisiert und alphabetisiert war. Dass auch da einfach die schriftliche Verbreitung nochmals größer gewesen sein könnte. Aber das können wir nicht so sicher behaupten. Es deutet sich aber an.
Nepheros hat also damals als christlicher Mönch in Ägypten gelebt. Wie sah denn wahrscheinlich sein Alltag aus? Also was hat sich da unterschieden von heutigen Mönchen oder Priestern?
Das Leben im Kloster in Ägypten, das können wir nach und nach erforschen, gerade durch solche Papyrustexte. Und wir sehen, dass zum Beispiel das Kloster des Nepheros zum Beispiel über Getreidespeicher verfügte. Man sieht aber auch, dass er neben dem religiösen Leben, dass er eben auch entsprechende Kultfeiern betreut hat, dass er sich offensichtlich in irgendeiner Form, wenn auch nur mit Gebeten um Kranke gekümmert hat, dass er auch ganz weltliche Aufgaben für die Gemeindemitglieder, könnte man sagen, wahrgenommen hat. Zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Briefen, die also an Nepheros und seine Brüder schreiben, mit der Bitte, dass man Schulden eintreibt, die also Gläubiger da in der Region bei diesen Briefabsendern haben. Und dann wäre ja der normale Weg, dass wir auch sonst gut erkennen, dass man sich da letztlich an den Staat wendet oder auf anderem Wege versucht, über juristische Möglichkeiten an Schulden heranzukommen. In unseren Fällen ist es so, dass man versucht, das über die Mönche zu machen. Und wir sehen eine richtige Eskalationskette, dass also zunächst Nepheros darum gebeten wird, dass er also sich darum kümmern soll, dass er die Leute anspricht. Und wenn das alles nicht wirkt, dann sehen wir so am Ende der Eskalation, wird dann gesagt, Nepheros soll die Leute nicht mehr zur Messfeier zulassen. Dann würden die doch irgendwann mal bezahlen. Also der Tonfall wird dann auch ruppiger, wenn es um immer den gleichen Schuldner geht. Aber die letzte Konsequenz ist, dass die Mönche die Leute dann nicht mehr zur Messfeier zulassen sollen, was ganz interessante Wahrnehmung ist, wie man Schulden eintreiben könnte.
Ja. Das ist ja wenn man sich das jetzt mal so anhört, bekommt man den Eindruck, dass sich zu dieser Zeit der römische Staat, in Anführungszeichen, es gab ja nicht einen Staat, wie man sich heute vorstellt, also die Behörden sich da quasi etwas zurückziehen und sagen, das können ja jetzt halt hier die Mönche dann übernehmen, verschiedenste Aufgaben, welcher Art auch immer. Es klingt so ein bisschen wie im Mittelalter, als da auch dann Klöster und Bischöfe dann solche Aufgaben übernommen haben.
Ja, also wir können das ansatzweise auch im 4. Jahrhundert schon erkennen, dass die Mönche solche Aufgaben übernehmen, auch zum Beispiel für Leute, die jetzt längere Zeit die Region verlassen, die wahrscheinlich die Verwaltung ihrer Ländereien auch mit übernehmen. Solche Aufgaben können wir erkennen. Diese lange Forschungsdiskussion, die es gibt, dass woran jetzt das Römische Reich eben am Ende dann gescheitert ist und warum es dann in Anführungszeichen unterging, wobei man vielleicht Verwandlungsprozesse nicht immer als Untergang bezeichnen sollte. Aber das ist eine Erklärung bei dieser Diskussion ist eben, dass der Staat in gewisser Weise durch diese christliche Kirche ausgehöhlt wurde und immer mehr auch Aufgaben an die Kirche dann abgetreten hat, ob dann gewollt oder ob zufällig oder ob das eher dann ja teilweise auch bewusste Prozesse waren, das sei mal dahingestellt. Was wir bei Neferos sehen können, ist, dass in einem Brief das sehr deutlich zum Tragen kommt, dass da die Mönche sogar angeschrieben werden und dass die gegebenenfalls ein Urteil sprechen sollen. Und eine Dorfgemeinde, die wahrscheinlich bewusst anonym bleibt, der Brief hat keinen Absender, sondern suggeriert, dass das ganze Dorf diese Entscheidung mitträgt, bittet darum, dass die Mönche ein Verbrechen beurteilen und ein Urteil aussprechen und sagen, selbst wenn die Mönche ein Todesurteil fällen würden, würde das Dorf das dann umsetzen. Nur eins soll nicht passieren, dass man den Staat da involviert. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, dass die christliche Kirche einen ganz großen Faktor daran hatte, dass dieser Staat irgendwann nicht mehr funktioniert hat, dass er sich zurückzog in vielen Ecken. Das wäre in diesem Fall sehr, sehr früh, weil wir ja mit unseren Texten, unseren Quellen im 4. Jahrhundert nach Christus erst sind. Also da ist das Christentum noch nicht Staatsreligion. Wir sind so eine Generation nach dem Toleranzedikt, eine Generation etwa, bevor das dann immer stärker eben sich rauskristallisiert, dass das Christentum dann eine Staatsreligion wird. Und diese Entwicklung können wir erkennen in unseren Texten, ja.
Fassen wir also kurz zusammen. Aus den Trierer Papiere wird also ersichtlich, das ist ein nicht unbedeutender Mann, dieser Neferos. Aber wir wissen nichts zu seiner Person selber. Was könnte man spekulativ also, sozusagen ja, sagen, wer er gewesen sein könnte?
Also ein paar Dinge können wir schon dann über ihn sagen. Ja, man kann natürlich erkennen, dass er eine sehr gute, ja heute würde man sagen, theologische Ausbildung gehabt haben muss. Das ist, glaube ich, klar, sonst wäre er nicht so einer der leitenden Figuren in diesem Kloster aufgestiegen. Er muss auch eine gewisse Rechtskenntnis gehabt haben, weil man ihn wirklich darum bittet, dass er zum Beispiel Schulden eintreibt, anderes mehr. Davon kann man, glaube ich, auch ausgehen. Was man auch weiß, dass er zumindest zweisprachig war, also griechisch und koptisch ist nachweisbar in den Texten, dass er beides zumindest lesen konnte und entsprechend auch kommunizieren konnte, das ist auch klar. Was man vielleicht sagen muss mit seiner religiösen Auffassung, dass wir, haben wir eben schon mal kurz angesprochen, wahrscheinlich eine Gemeinde von Meditianern vor uns haben, was dann eben das Kloster auch eine gewisse Traditionskette eben stellt, dass wir hier vielleicht auch deswegen diesen starken Einfluss der Mönche haben, weil diese Meditianer eben innerhalb der ägyptischen Kirche dann auch an den Rand gedrängt waren. Vielleicht auch ein gewisser Abstand gegenüber Staat und gegenüber dem Patriarchen in Alexandria gewahrt haben, wodurch dann so Leute wie Neferos in den Klöstern vielleicht umso einflussreicher waren. Ja.
Hat man denn noch Überreste von diesem Kloster überhaupt gefunden oder weiß man das alles nur aus den Papyri, beziehungsweise wo wurden die überhaupt gefunden?
Die Texte kommen aus einer archäologischen Ausgrabungsstätte, die aber archäologisch nicht erforscht wurde, sondern letztlich sind sie über den Kunsthandel dann in europäische Sammlungen gekommen. Das ist ein großer Makel, weil uns eben doch die Ausstattung des Klosters dann nur aus den Papyri zu tragen kommt. Ich habe eben schon die Getreidespeicher angesprochen, es wird ein Friedhof erwähnt, es werden Bäcker und Schmiede erwähnt, also das Kloster hatte schon eine gewisse infrastrukturelle Ausprägung, aber der archäologische Fundkontext, der fehlt uns.
Sie haben eben schon gesagt, dass die Papiere über den Kunsthandel nach Trier kamen. Jetzt ist es ja oft so gerade bei ägyptischen Funden, dass ein bisschen diskutiert wird, wem gehören die Sachen überhaupt? Den Wissenschaftlern, die es gefunden oder erworben haben oder dem Land, aus dem sie stammen? Ist das auch eine Diskussion, die an der Uni Trier geführt wird?
Ja, die Diskussion wird an der Uni Trier natürlich auch geführt und ganz wichtig ist, dass man ganz transparent damit umgeht. Also die Sachen stammen aus dem Kunsthandel, wurden legal erworben. Ganz wichtig ist, dass man am Ende die antiken Quellen natürlich nicht dafür bestrafen darf, dass sie letztlich ja aus Ägypten in europäische Sammlungen gekommen sind. Also Dinge da nicht zu erforschen, weil man Angst hat vor Rückgabeforderungen, ist, glaube ich, aus einer wissenschaftlichen Perspektive gesehen vielleicht ein falscher Ansatz. Aber ganz transparent gehen wir damit in der Sammlung um und ist eigentlich auch der einzig richtige Weg, meiner Meinung nach.
Ein bisschen wissen wir was, also dann über ihn. Ich würde natürlich auch gerne wissen, aus welcher Familie er stammte, aber das ist jetzt unmöglich wahrscheinlich zu rekonstruieren, nehme ich mal an.
Ja, also das ist bei jetzigem Wissensstand unmöglich. Es fällt auf, dass in Briefen, die vom chronologischen Spektrum etwas später entstanden sind, also etwas jünger sind chronologisch gesehen, da taucht auch ein zweiter Nepherus auf. Ob es da vielleicht Verwandtschaftsbeziehungen gibt, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Das Schöne an der papyrologischen Forschung ist natürlich immer, dass es auch ein dynamisches Feld ist. Wir haben viele Texte auch noch in der Trierer-Sammlung, die eben noch nicht entziffert sind. Und zumindest in zwei Fällen können wir sehr sicher sagen, dass wir noch Texte im gleichen Umfang wie das, was Sie jetzt vor sich sehen, noch haben, die doch sehr, sehr wahrscheinlich zum Nepheros-Archiv gehören, die aber jetzt in der Aufarbeitung ja noch nicht so weit sind, dass wir da schon die historischen Informationen alle rausfiltern können. Dann sind wir noch in der Form der Restaurierung und der Textentzifferung. Aber da ist es natürlich immer möglich, dass auf einmal auch ein Brief kommt, wo dann ja vielleicht auch biografische Informationen erschließbar werden.
Das klingt so ein bisschen wie beim Gamburio damals aus Bitburg, wo man ja auch bis heute nicht weiß, wo eigentlich seine Villa gestanden haben könnte. Und man hat ja nur den Namen und so. Und wenn ich mir jetzt hier auch diese Papiere anschaue, die uns jetzt hier vorliegen, das sind ja wirklich auch, salopp ausgedrückt, auch Fetzen. Das sind ja Reste von vielleicht einer größeren Rolle gewesen. Ja. Und mir kommt ja jetzt unwillkürlich so ein Bild vor wie bei einem Puzzle. Wir hatten ja auch mal einen Podcast zur konstantinischen Deckenmalerei hier aus Trier. Das sind ja auch tausende Mörtelstücke von einer ehemaligen Decke, einer Villa. Und jetzt haben wir also hier tausende Bruchstücke oder Einzelstücke. Wie geht man da als Papyrologe eigentlich vor, um die wieder zusammenzusetzen?
Also zunächst mal ist wirklich das Bewerten von jedem kleinen Stück als Einzelstück ganz, ganz wichtig. Und das, was Fragment ist, wenn man es bearbeitet, muss am Ende nicht Fragment bleiben. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass sich eben Stücke dann auch nachweislich zusammenfügen lassen. Das geht manchmal sogar über Sammlungen hinweg. Und das Bemerkenswerte ist dann, dass wir manchmal ja auch aus einem gesicherten archäologischen Kontext dann am Ende denken, oh, jetzt haben wir einen großen Papyrus, aber der war häufig ja nicht in dieser Form, als wir ihn gefunden haben, sondern es sind viele kleine Stücke, die dann erstmal als Einzelstück entziffert, bewertet werden müssen, bis man dann anhand des Inhalts, aber das ist eher zweitrangig, eher anhand der materiellen Struktur und der Sprache dann sehen kann, da gehören die Stücke eben zusammen. Der Vergleich mit dem Deckengemälde, konstantinischen Deckenmalerei aus dem Bischöflichen Museum ist sehr, sehr gut, weil das ist das Faszinierende an Altertumswissenschaft, dass wir nach 2000 Jahren oft eben kleine Stücke haben und versuchen daraus eben möglichst viele Informationen zu filtern und manchmal auch das Glück haben, dass diese Stücke eben sich wirklich zusammenfügen lassen und wir dann wieder vollständigere Quellen haben. Ganz vollständig wird die Überlieferung natürlich nie, aber wir haben ein kleines Mosaikstückchen dann wieder mehr.
Und das sind ja Briefe an den Nepheros. Hat der Nepheros selber auch Briefe verfasst in seinem Namen an andere Adressaten? Beziehungsweise haben wir da also noch mehr Namen in diesem Konvolut?
Ja, wir haben in dem ganzen Archiv unheimlich viele Namen. Das Schicksal der meisten Briefe, also schon Aristoteles hat den Brief als Hälfte eines Dialogs definiert, ist natürlich der, dass die Briefe, die Nepheros geschrieben hat, andernorts irgendwo in den Boden gekommen sind oder vielleicht verbrannt sind oder sich aufgelöst haben. So dass wir mehrheitlich immer die Korrespondenz haben, die ihn erreicht hat, die im Kloster dann offensichtlich gesammelt worden ist. Auch das ist manchmal spannend, was wurde eigentlich zusammengefunden an bestimmten Orten, welche Themen fehlen eigentlich in dieser Kommunikation. Also das sind auch Dinge, die auffallen mitunter.
Und was vermissen Sie da noch an Themen im Nepheros-Archiv? Das gibt übrigens ja auch ein fettes Buch dazu, haben Sie hier gerade noch mitgebracht, das Archiv des Nepheros und verwandte Texte. Ich habe da einmal kurz reingeschaut und würde es fast direkt wieder zumachen, weil das sind ja viele, viele kleine Informationen, wenn man da einmal mal durchgeht, zu den einzelnen Papyri. Gibt es da ein Thema, wo Sie sagen, da würden wir gerne mehr wissen?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz zu dem Buch. Das ist wirklich die ganz hervorragende Arbeit, die John Shelton und Bärbel Kramer, frühere Professoren für Papyrologie hier in Trier, erarbeitet haben. Das ist wirklich ein ganz hervorragendes Buch und der wichtigste Zugriff auf das Nepheros-Archiv bis heute. Also sehr, sehr wichtiges Buch, eine hervorragende Forschungsarbeit. Zu Ihrer Frage, was wir gerne noch wissen würden. Ich würde mir persönlich mehr gerne an Informationen wünschen, obwohl das die Überlieferung kein Wunschkonzert ist, mehr Informationen wünschen so über das familiäre Leben auch. Wir haben zum Beispiel den ersten Brief in diesem wunderbaren Buch, er schreibt ein Ehepaar, Tapiam und Paulus, schreiben an Nepheros und seine Brüder. Und aus späteren Briefen wissen wir, dass diese Familie, also das Ehepaar mit Kindern, in Alexandria lebt. Und in dem ersten Brief wird berichtet, dass Tapiam erkrankt ist und dass die Mönche für sie beten sollen, weil das hätte ja auch vorher schon bei Krankheiten der Kinder gewirkt, dass sie dann wieder gesund werden. Alle anderen Briefe, die wir dann noch von Paulus haben, da ist er alleinerziehender Vater. Also Tapiam wird nie mehr erwähnt. Er erwähnt immer nur noch sich und seine Kinder. Und das ist so eine Situation, wie ging man da mit Trauer um? Da haben wir manchmal Texte, so Kondolenzbriefe auch, wie man mit Trauerbewältigung umging. Aber wie ist das Schicksal eines alleinerziehenden Vaters, einer alleinerziehenden Mutter? Hat das Kloster da auch geholfen? Das wären Informationen, die mich reizen würden. Aber es ist kein Wunschkonzert. Dass sie so eine gewisse auch Form von Armenfürsorge betrieben haben, das sehen wir in den Texten. Das wird auch explizit erwähnt, auch im Kontext des Eintreibens von Schulden, weil dann ein Gläubiger die Mönche so ein bisschen ködert, indem er sagt, also treibt doch da die Schulden ein, dann könnt ihr auch einen Teil selber behalten und für die Armenfürsorge verwenden. Da sehen wir also, dass Armenfürsorge betrieben worden ist und wie man dann auch diese Pflichten, die ein Kloster erfüllen musste, da steht natürlich auch eine ökonomische Dimension dahinter, das war dann für jemand, der seine Schulden eingetrieben wissen wollte, einen Köder zu sagen, dann habt ihr auch was davon. Ja. Diese Aushandlungsprozesse funktioniert haben, wie das dann wirklich auf das soziale oder familiäre Leben gewirkt hat, das sind auch spannende Fragen, über die ich mir noch mehr Informationen wünschen würde. Da kann man, glaube ich, auch noch weiterkommen, wenn man eben stärker auch noch in die Texte und dann auch in vergleichbare Texte in Ägypten reinschaut, kann man dieses Klosterleben noch besser rekonstruieren und auch den Einfluss, den das Kloster auf anwohnende Familien hatte.
Die Erkenntnisse, die Sie hier gewinnen, sind die irgendwo zu sehen oder wenn man sich dafür interessiert?
Ja, sie sind leider nicht in dem Museum so zu sehen, weil die Papyri eben hier bei uns in der Sammlung liegen, auch regelmäßig in Lehrveranstaltungen genutzt worden. Wir haben in der Vergangenheit eine kleine Ausstellung auch mit Studierenden erarbeitet. Ich zusammen mit dem Kollegen Frank Daubner, der spätantike Münzsammlung hier an der Uni Trier für die Lehre hat, und mit der Papyrussammlung haben wir eine Ausstellung erarbeitet. Die ist leider Corona zum Opfer gefallen. Sonst wären die Nepheros-Papyri da in einer kleinen Ausstellung präsentiert worden. Wir hoffen, dass wir das irgendwann nachholen können.
Also ein paar Fotos aus dem Nepheros-Archiv, die könnt ihr bei uns in den Shownotes abrufen und natürlich auch auf volksrund.de. Sie haben gerade Ihre Studenten erwähnt. Das Fach Papyrologie ist ja Teil des Angebotes der Uni Trier. Die Papyrussammlung selber ist wiederum eigentlich im Besitz der Unibibliothek, wenn ich das, glaube ich, richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Genau. Was müsste denn noch erforscht werden in dieser Sammlung?
Also in dieser Sammlung sind viele Themen, die unbedingt noch erforscht werden müssen, die auch schon erforscht werden. Einerseits haben wir diesen Schwerpunkt in der Spätantike mit einer ganzen Reihe, auch teilweise zwar vom Umfang her etwas kleiner als das, was sie jetzt vor sich liegen, aber von teilweise doch sehr, sehr interessanten griechischen und koptischen Fragmenten der Spätantike. Dann haben wir in der Sammlung aber auch einen Schwerpunkt in der Ptolemäischen Zeit, im 2. Jahrhundert vor Christus, wo wir spannende Texte haben, die uns über die Verwaltung dieses hellenistischen Staates Auskunft geben. Ein Forschungsgebiet, da spielen Trierer Texte eine Rolle, aber natürlich auch Papyri aus anderen Regionen, ist dann eher etwas losgelöst von dieser Sammlung, die historische Frage. Dafür braucht man natürlich mehr Quellen, als wir sie hier in Trier haben, muss man alles zur Kenntnis nehmen. Und da ist natürlich in der Spätantike diese Entwicklung der Christianisierung, aber dann auch im 7. Jahrhundert Schritt, was passiert in Ägypten eigentlich nach der sogenannten arabischen Eroberung. Ja. Und da haben wir in Trier auch mit Dr. Afnan Habibi eine Stipendiatin und Mitarbeiterin, die diese Epoche anhand arabischer und koptischer Texte erforscht. Ganz konkret haben wir neben den griechisch-koptischen Texten auch ein arabisches Fragment hier in unserer Sammlung identifiziert, das bisher auch noch unbekannt ist, dass wir in Zukunft auch erforschen wollen. Dann haben wir kleinere literarische Fragmente, etwa einen Text, der sich als Teilabschrift von Homer oder als eine Art philologische Arbeit mit Homer-Zitaten erpuppte. Das wird zusammen in einem gemeinsamen Projekt der Fächer Papyrologie und Gräzistik mit dem Kollegen Theo De Prasi erarbeite ich da momentan eine Edition dieser Texte. Also es gibt genug zu tun.
Papyri ist ja dann aus der Mode gekommen. Es gibt ja auch immer wieder die Rede von dem großen Bücherverlust oder Schriftenverlust aus der Antike. Und dann setzte sich das Pergament durch, also Schriften auf Tierhaut sozusagen, was aber teuer ist. Und heutzutage haben wir halt unser modernes Papier. Was ist denn aus den Melitianern denn eigentlich dann geworden? Und auch spannend aus seinen Widersachern, denn einer von denen, der Athanasius, der war ja auch in Trier mal.
Ja, einer der Widersacher der Melitianer war Athanasius. Das ist eine sehr, sehr spannende Figur, die unser Archiv auch so ein bisschen mit Trier eben verlinkt. Athanasius hat als Diakon den damaligen Patriarchen von Alexandria namens Alexander begleitet zu dem Konzil von Nikaia 325, bei dem ja versucht worden ist, ja, diesen theologischen Streit dann mal zu klären und diese ganze Diskussion um die Wesensgleichheit Vater, Sohn einmal zu fixieren. Und Athanasius ging sehr, sehr vehement gegen Leute vor, die also diese die theologische Ausrichtung nicht vertreten haben. Das ist der sogenannte Arianismusstreit. Und Athanasius wurde dann von dem berühmten Konstantin dem Großen 334, kurz vorm Tod Konstantins, also um 334, nach Trier verbannt. Da blieb er ein paar Jahre, ging dann zurück nach Alexandria, wurde doch nicht ganz ohne Makel zum neuen Patriarchen dann auch gekürt. Es gab viele, die gesagt haben, also dass die Wahl nicht ganz richtig gelaufen sei. Er war sehr umstritten, ging sehr stark gegen ja diese Spalter aus seiner Sicht, die also das Konzil von Nikaia, das Nizäum, nicht akzeptieren wollten, vor, ging aber auch gegen diese Melitianer vor. Und die haben wiederum behauptet, er hätte sogar einen ihrer Bischöfe ermorden lassen und ihm die rechte Hand abgehackt und damit also magische Praktiken vollzogen. Daraufhin hat er dann mit den lebenden, vermeintlich hingerichteten oder ermordeten, ja, präsentiert, er lebte offensichtlich noch, aber das ist sehr legendenhaft alles. Wichtig ist, dass er neben den Arianern auch gegen die Melitianer vorging, das ja nicht so hundertprozentig erfolgreich, aber es ist schon so, dass die Melitianer zwar 325 beim Konzil von Nikaia so an die 30 Bischöfe, vielleicht ein paar mehr, gestellt haben, dass sich das aber letztlich doch eher als lokale christliche Gruppe präsentiert habe. Sie haben sich selber phasenweise Kirche der Märtyrer genannt, was eben auf ihre ja, Standfestigkeit gegenüber den Verfolgungen zurückgeht. Und man kann sie in den Quellen noch bis ins 8. Jahrhundert nach Christus verfolgen, aber es blieb dann doch verhältnismäßig lokal im Vergleich zu anderen christlichen Strömungen. Unser Papyrusarchiv ist leider so, dass das im 4. Jahrhundert nach Christus endet. Das Kloster hat es sehr wahrscheinlich noch länger gegeben, aber wir haben leider keine Papyri.
Jetzt wurden in den letzten Jahrhunderten sehr viele Funde in Ägypten gemacht, aber extrem viel Wissen liegt ja immer noch tief im Sand vergraben. Ich habe vor kurzem einen Podcast zu ägyptischer Archäologie gehört, in dem gesagt wurde, dass momentan mehr ägyptische Funde gemacht werden würden als jemals zuvor. Gerade durch ägyptische Wissenschaftler so eine Art goldenes Zeitalter der ägyptischen Archäologie vonstatten geht. Merken Sie davon was hier im regnerischen Trier?
Ja, bedingt. Also das Interesse an Ägypten ist immer groß. Die Anfragen speziell zur Geschichte des griechisch-römischen Ägyptens und dann auch der byzantinisch-koptischen Zeit, die nehmen zu nach meiner Wahrnehmung in letzter Zeit. Das ist interessant. Was die Anzahl der wissenschaftlichen Tätigkeiten, der Publikationen anbelangt, ist es eigentlich auf einem konstant hohen Niveau. Also die Forschung schreitet immer weiter voran und das Schöne bei den, gerade bei den papyrologischen Dingen, aber generell auch bei anderen archäologischen Fundstücken ist natürlich die Tatsache, dass sprunghaft neue Erkenntnisse möglich sind. Ich muss antike Quellen immer und immer wieder neu lesen und jede Generation liest die Quellen neu und kriegt neue Ideen, neue Vorstellungen. Aber mitunter wird eben dann auch der Wissensstand und die Richtung der Forschung sprunghaft durch ganz neue Quellen verändert. Von daher ist eigentlich, wann immer neue Papyri erscheinen oder neue Quellen publiziert werden, ist das immer wie so ein kleiner Glücksmoment. Den hat man eh häufig, wenn man mit den Texten arbeitet. Aber es ist immer wie so, ja, ein kleiner Überraschungsmoment, weil eigentlich alles Mögliche in den Texten ja drinstehen kann und man immer wieder ja auf die nächste Sensation hoffen kann, was unseren Wissen dann erweitert. Also jetzt gerade vor wenigen Wochen habe ich neue Papyri, die aus Oxford stammen, in einem Buch wahrnehmen dürfen zum ersten Mal, wo dann auf einmal kleine Fragmente von Lebensbeschreibungen von römischen Senatoren im ägyptischen Sand auftauchen, wo man sich auch fragt, wer hat das denn in Ägypten gelesen? Aber offensichtlich gab es die Leser, die sich für sowas interessiert haben. Zum Glück gab es sie. Von daher kann man wirklich immer wieder auf ganz, ganz spannende neue Sachen hoffen. Und wenn man Papyri dann in Händen hält und entziffert, muss man sich immer vielleicht auch damit mitunter motivieren, dass das, was man gerade entziffert, vielleicht auch der ganz neue, spannende Fund sein kann. Das ist immer möglich.
Waren Sie denn selber schon mal bei Ausgrabungen dabei oder kommen die Papyri immer erst zur Analyse zu Ihnen?
Also ich war auch selber bei Ausgrabungen, auch im Rahmen meines Studiums schon dabei. Und ansonsten beschäftige ich mich eigentlich in erster Linie mit den Papyri, die hier in Trier liegen oder in anderen Sammlungen liegen. Es gibt zum Beispiel jetzt im Oktober werde ich Papyri in der Sammlung Graz sichten. Ich bin hin und wieder in Gießen, wo ich Papyri und Ostraka, also Tonscherben, die mit Tinte beschrieben sind, bearbeite. Aber momentan ist der Schwerpunkt, liegt auf den Texten hier in Trier.
Ein Mönch vor 1700 Jahren in Ägypten, ein Kloster, was es heutzutage längst nicht mehr gibt. Aber es gibt die Briefe an diesen Mönchen hier in Trier zu finden und die werden auch weiterhin erforscht. Bleiben wir mal gespannt, was es zu finden gibt. Herr Reinhardt, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Ja, und wenn ihr Fotos der Papyri und generell mehr zum Thema Nephros erfahren wollt, dann schaut gerne in die Shownotes und auf volksfreund.de vorbei. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.